Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim. Ich freue mich, mit euch in eine neue Woche Kakadu zu starten. Besondere Grüße an dieser Stelle an alle in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen. Herzlich willkommen in den Sommerferien. Die erste Woche für euch und alle anderen, die können sich ja trösten. So lange ist es ja auch nicht mehr hin für euch. Gleich freuen wir uns hier noch einmal über den Sieg unserer Fußballnationalmannschaft gestern im Achtelfinale bei der Europameisterschaft. Wir kriegen raus, was die Fußballer eigentlich heute nach dem großen Spiel treiben. Außerdem besuchen wir eine Kinderstadt.
Die Kinderstadt ist ein Ort, wo Kinder ihr Leben führen können, wie die Erwachsenen sozusagen, und wo sie arbeiten können und ihr eigenes Geld verdienen können.
Wie das funktioniert, das lassen wir uns später genau erklären. Und wir denken an einen Mann, der großartige Gedichte geschrieben hat, wie dieses zum Beispiel.
Wenn die weißen Riesenhasen abends übern Rasen rasen und die goldenen Flügelkröten still in ihren Beeten beten, wenn die schwarzen Buddelraben tief in ihrem Graben graben und die feisten Felsenquallen kichernd in die Fallen fallen, dann schreibt man, wie jedes Jahr, den 112. Januar.
Robert Gernhardt hat sich diesen Reim ausgedacht. Vor 10 Jahren ist der Dichter gestorben, deshalb lauschen wir heute seinen teilweise verrückten Versen und erfahren mehr über ihn. Jetzt schalten wir aber erst einmal rüber nach Frankreich, wo gestern die deutsche Fußballnationalmannschaft ja ein tolles Spiel bei der EM hatte. 3:0 gewonnen gegen die Slowakei. Einer der Höhepunkte, Abwehrspieler Jérôme Boateng hat sein erstes Tor in einem Länderspiel geschossen.
Vor dem Turnier wurde ich oft gefragt, wann ich mal endlich ein Tor mache. Und ich habe gesagt, ich hebe mir das fürs Turnier auf. Und zum Glück hat es geklappt. Und ich freue mich aber besonders für die Mannschaft heute, die heute sehr gut gespielt hat.
Das hat sie, findet bestimmt auch unser Kakadu-EM-Reporter Stefan Osterhaus. Hallo nach Paris.
Hallo, ja, finde ich tatsächlich auch. Also das war wirklich ein gutes Spiel von der deutschen Mannschaft. Hat sie gut gemacht und nach diesem Spiel kann man optimistisch sein. Also ich finde, das war wirklich mal wieder erfrischend, nachdem die ersten Spiele ja nicht ganz so doll waren.
Jetzt geht es richtig los und nicht nur Boateng hat ja für ordentlich Alarm auf dem Platz gesorgt. Julian Draxler wurde nach dem Spiel zum besten Spieler der Partie gekürt. Da wird ja immer dann entschieden nach einem Spiel, wer hat es am besten gemacht. In diesem Fall war es Julian Draxler. Ist der immer so gut?
Nee, bisher hat er noch nicht so in dem Maße überzeugen können. Er ist reingekommen wieder in die Mannschaft, weil Mario Götze nicht hat überzeugen können. Da hat Joachim Löw es nochmal so probiert. Und ich finde, dieses Spiel, da hat er eigentlich alles gezeigt, was er kann, aber nicht immer zeigt. Aber grundsätzlich kann er das. Ist halt eine Frage, wie er drin ist in der Mannschaft. Hat er richtig gut gemacht gestern.
Jetzt hat er einen richtig guten Lauf. Gestern haben sich alle sehr viel Mühe gegeben, sehr viel gekämpft. Was passiert denn eigentlich nach so einem Spiel? Was machen die Spieler heute? Schlafen die da den ganzen Tag oder liegen die am Pool?
Die trainieren weiter, die bereiten sich dann auch schon auf den nächsten Gegner vor. Wissen sie ja erst heute Abend, wer das sein wird. Aber man beschäftigt sich natürlich schon mit den beiden möglichen Gegnern. Das sind ja Italien oder Spanien. Das sind auch zwei Mannschaften, an die deutsche Mannschaft keine guten Erinnerungen hat. Da haben sie häufig verloren in den letzten Jahren. Gegen Italien gibt es da so eine ganz lange Serie. Also da wird man tunlichst vermeiden, zu feiern, sondern wirklich konzentrierter an die Arbeit zu gehen und sich noch besser vorzubereiten.
Heute entscheidet sich das ja dann, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale ran muss, Spanien oder Italien. Du hast es gerade gesagt, vor welcher Mannschaft müssen wir uns denn mehr fürchten?
Naja, die Fußballgeschichte hat gezeigt, dass deutsche Mannschaften gegen Italiener eigentlich bei Turnieren immer schlecht aussehen, fast immer verlieren. Deswegen müsste man sagen, aus der Geschichte heraus sollte man sich eher die Spanier wünschen. Nun waren die letzten Jahre allerdings auch nicht so doll für die deutsche Mannschaft, wenn es gegen die Spanier ging. Da haben sie zweimal verloren, 2008 im Finale der Europameisterschaft und 2 Jahre später bei der Weltmeisterschaft im Halbfinale. Beide Male mit 1:0, war also vom Ergebnis her jeweils knapp. 2008 waren die Spanier klar besser, 2010 fand ich auch. Aber insofern kann man sich keinen so wirklich wünschen von diesen beiden Gegnern. Beide sind sehr unangenehm für die Deutschen.
Dein Tipp, wer wird es denn? Also wer wird heute das Spiel gewinnen? Spanien oder Italien?
Ich glaube letztlich die Spanier, einfach weil die körperlich besser drauf sind. Italien hat eine relativ alte Mannschaft. Die Mannschaft ist auch nicht wirklich so gut. Die spielt eigentlich weit über Niveau. Die haben einen sehr guten Trainer, der sie wirklich gut einstellt hier bei diesem Turnier. Also Italien zeigt eigentlich mehr, als sie wirklich können, im Unterschied zu anderen Mannschaften. Deswegen glaube ich letztlich, dass die Spanier das machen. Da ist immer noch wirklich viel Klasse auf dem Platz bei denen. Das sind richtig gute Fußballer. Ich glaube, dass es knapp wird, aber am Ende steht Spanien im Viertelfinale.
Du bist ja nicht nur in den Stadien unterwegs, sondern auch rund um die Stadien in Frankreich. Und da hieß es immer, ja, die Stimmung, die ist nicht so doll. Ist das besser geworden in den letzten Tagen?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. Also dadurch, dass diese Vorrunde ja auch so unendlich lang war. Es sind ja 8 Mannschaften mehr als bei dem letzten Turnier. Dadurch war die Vorrunde halt extrem lang und bis es dann mal zu Entscheidungen kommt. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Und ich habe beobachtet, dass es im Norden eigentlich die Fußballbegeisterung sehr viel größer ist. Hat zum einen damit zu tun, dass die Städte auch nicht so riesig groß sind. Lens oder Lille, das sind eher kleinere, beschaulichere Städtchen. Und in Paris verläuft sich das sehr viel eher. Aber grundsätzlich würde ich sagen, so langsam kommt EM-Atmosphäre auf. Das hat auch damit zu tun, dass die Franzosen sich gestern als Gastgeber fürs Viertelfinale qualifiziert haben. Das war ganz wichtig einfach für die Atmosphäre beim Rest dieser Europameisterschaft.
Was ja am Anfang auch ein bisschen traurig war, da gab es viele Krawalle. Also da wurde geprügelt, mit Sachen geschmissen, Sachen gingen kaputt. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viel Ärger. Woran liegt das?
Das hat zum einen damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel die Russen aus dem Turnier raus sind. Deren Fans, deren Krawallmacher sind mittlerweile auch zum großen Teil zu Hause. Dann haben, glaube ich, die französischen Behörden da auch die richtigen Schlüsse draus gezogen, haben an entscheidenden Punkten ein bisschen mehr Präsenz gezeigt, ohne aber wirklich, dass du den Eindruck hast, es ist hier alles vollgerammelt mit Polizisten. Also das ist alles ganz gut organisiert und es ist weitestgehend friedlich geblieben die letzten Tage.
Dann hoffen wir, dass ab jetzt nur noch gefeiert und gejubelt wird natürlich bei der Fußball-EM, so wie sich gestern die deutschen Fans gefreut haben, dass unsere Nationalmannschaft 3:0 gegen die Slowakei gewonnen hat. Vielen Dank nach Paris, vielen Dank Stefan Osterhaus. Jede Wette Fußball wird in der Kinderstadt Halle an Saale auch gespielt. Und tatsächlich, das ist eine ganze Stadt nur für Kinder, die in der Stadt Halle in Sachsen-Anhalt gebaut wurde. Auf der Peisnitzinsel, die liegt mitten im Fluss Saale. Und wir wollten natürlich unbedingt wissen, was macht denn eigentlich eine Kinderstadt aus? Deshalb haben wir unsere Kakadu-Reporterin Nadja Hagen hingeschickt. Allerdings stand die erst einmal vor verschlossenen Türen.
Am Eingang der Kinderstadt Halle an Saale muss ich erstmal stehen bleiben. Denn hier dürfen nur Kinder zwischen 7 und 14 Jahren rein. Erwachsene müssen eigentlich im Elterngarten warten. Aber ich bekomme ein Besuchervisum. Weil ich vom Radio komme, nehmen sich sogar extra die Bürgermeister Zeit für mich und erklären mir, was es mit der Kinderstadt auf sich hat.
Ich bin Marvin und ich bin 12.
Mein Name ist Annika und ich bin 14 Jahre alt.
Die Kinderstadt ist ein Ort, wo Kinder ihr Leben führen können, wie die Erwachsenen sozusagen, und wo sie arbeiten können und ihr eigenes Geld verdienen können.
Dazu geht jedes Kind am Anfang zum Einwohnermeldeamt, wo es einen Bürgerausweis bekommt. Hier starten Annika und Marvin auch ihren Stadtrundgang mit mir. Wer einen Bürgerausweis hat, darf arbeiten. Zum Beispiel bei der Zeitung. Aber geht das einfach so? Marvin nickt und erklärt.
Also man kann hingehen, sagen, könnte ich hier arbeiten. Wenn die Plätze halt besetzt sind, muss man sich zurzeit einen anderen Job suchen. Oder man kann sich die Zeit auch irgendwo rumtreiben oder so. Und ja, dann kann man hier sich auch etwas ausdenken, was im Saaleblatt, also in der Stadtzeitung, ausgedruckt werden soll.
Man muss mindestens eine halbe Stunde arbeiten, um sich seine Hallöchen zu verdienen. So heißt hier in der Kinderstadt das Geld. Wo man das bekommt, zeigt mir Annika.
Das hier ist die Bank. Hier kann man eben, wenn man gearbeitet hat, kriegt man eben was in den Ausweis eingetragen, wie viel man verdient hat, also wie lange man gearbeitet hat, und dann eben den Lohn. Und den Lohn kann man sich hier abholen, das wird abgestempelt und dann kriegt man eben seinen Lohn ausgezahlt.
In diesem Jahr steht die Kinderstadt unter dem Motto, wer hat an der Uhr gedreht? Und so stehen hier viele Häuser aus verschiedenen vergangenen Zeiten. Zum Beispiel eine Pyramide, eine Steinzeithöhle und ein griechischer Tempel. Um selber an der Uhr zu drehen, gibt es einen ganz besonderen Ort.
Hier ist die Zeitmaschine. Hier kann man eben in die Pedale treten und dann gucken, in welcher Zeit man landet. Da hinten dreht sich dann ein Kreisel und wenn man anhält, ja, dann bleibt dieser auch stehen und man landet sozusagen in einer Zeit.
Annika und Marvin führen mich als nächstes zu einem ihrer Lieblingshäuser.
Hier links ist der japanische Pavillon.
Hier kann man Mangas oder Animes zeichnen, man kann manchmal Tee kochen oder verkaufen, man kann Origami machen oder insgesamt Papier falten, zum Beispiel Papierflieger. Hier werden dann eben auch die besten Bilder ausgehängt und man kann Windspiele machen.
Aber es gibt natürlich auch alle Berufe, die nötig sind, damit so eine Stadt funktioniert. Dazu gehören zum Beispiel die Stadtwirtschaft, eine Bäckerei, eine Bauhütte, ein Garten, eine Bibliothek, ein Friseur, ein Krankenhaus und eine Apotheke. Aber was ist das?
Das ist jetzt der Zoo für uns. Dort gibt es verschiedene Tiere, zum Beispiel Schafe, Ziegen, Hasen, Hühner. Man kann hier eben einfach so, wenn man hier nicht arbeitet, die Tiere streicheln. Und wenn man hier arbeitet, kann man die Tiere beobachten. Oder eben Tiere pflegen, bedeutet die Gehege ausnisten, Futter reintun, gucken, ob die Hühner Eier gelegt haben oder einfach sich um die Schafe und Ziegen kümmern.
Nun kommen wir auch an Marvins Lieblingsstation vorbei.
Und hier links ist die Sport- und Bewegungsstation, die mir so sehr gefällt. Dort kann man Fußball spielen und da ich auch gern in einem Verein spiele, bin ich hier am meisten und verdiene hier mein Geld.
Nach einer Stunde ist der Stadtrundgang vorbei und mir schwirrt der Kopf. Für alle Kinder, die noch nie in der Kinderstadt waren, fasst Bürgermeisterin Annika noch einmal zusammen, warum man auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte.
Es ist eben spaßig, hier was auszuprobieren. Man kann hier auch viel mit anderen Kindern, die man vielleicht auch nicht kennt, so ein bisschen eben sich verständigen und vielleicht auch neue Kinder kennenlernen. Man kann sich eben ausprobieren. Also es ist eben auch eine gute Möglichkeit, sich mal zu sagen, ich gehe jetzt mal raus und dann mache auch mal was Richtiges.
Das funktioniert übrigens nicht nur in Halle an Saale. In ganz Deutschland verteilt gibt es über 40 ähnliche Kinderstädte. Bestimmt auch bei euch in der Nähe.
Fischflossen, Flipflops. Ganz echte Fischflossen, Flipflops. Ja! Echte Fischflossen, Flipflops. Fischflossen,
Flipflops. Otto singt mit Willi Astor über Fischflossen, Flipflops. Und jetzt sagt das Wort bitte dreimal ganz schnell hintereinander. Fischflossen, Flipflops, Fischflossen, Flipflops, Fischflossen, Flipflops. Prrr. Ja, das Wort hätte auch dem Mann Spaß gemacht, um den es jetzt hier geht beim Kakadu. Robert Gernhardt hieß der. Der hat sich übrigens viele der Witze von Otto ausgedacht. Doch während Otto wahrscheinlich die meisten von euch kennen, haben den Namen Robert Gernhardt sicher noch nicht so viele gehört. Der war ein großer Dichter, kein Grund jetzt zu erschrecken. Der hat nicht so Gedichte geschrieben, wo man still und andächtig lauschen muss und dann aber trotzdem kein Wort versteht. Die Gedichte von Robert Gernhardt machen ganz viel Spaß. Bitte schön, hier kommt der Beweis.
Regenbogen zu besteigen ist das Einfachste der Welt, wenn man sich an drei erprobte, altbewährte Regeln hält. Erstens wartet man auf Regen, hauptsächlich des Bogens wegen. Zweitens braucht man etwas Kraft, damit man den Aufstieg schafft. Drittens aber prägt euch scharf ein, was nicht geschehen darf. Denkt, woran ihr wollt beim Steigen. Denkt an Cowboys, denkt an Geigen, denkt an Palmen, denkt an Bier, Amsel, Drossel, Fink und Stier, denkt an Bonbons, denkt an Geld, denkt an alles in der Welt, doch denkt nie an eure Ohren. Sonst seid ihr sofort verloren. Schon beim leisesten Gedanken kämt ihr fürchterlich ins Schwanken, würdet selbst trotz schärfster Krallen gnadenlos hinunterfallen. Alles klar? Na dann viel Spaß. Nur denkt nicht, ihr wisst schon was.
Ich finde Gedichte schön, weil ich finde das irgendwie schön, wenn sich das reimt.
Das Gleiche hat auch Robert Gernhardt immer gesagt. Schon seit mehr als 100 Jahren haben viele Dichter aufgehört, in ihren Gedichten zu reimen. Manchmal erkennt man ein Gedicht nur noch an der Art, wie es gedruckt ist, aber man hört keinen Reim mehr. Für Robert Gernhardt war der Reim dagegen ganz wichtig. Nicht nur, weil ein Reim schön klingt, sondern weil man mit ihm spielen kann und weil er immer für Überraschungen gut ist. Hier liest Robert Gernhardt selbst.
Da ist ein Baum, ist immer grün, wächst nicht in der Savanne, wächst da, wo Deutschlands Blumen blühen und winters auf ihm Kerzen glühen. Wie heißt der Baum?
Klar, alle haben's erraten, es ist die Tanne. Aber nicht bei Robert Gernhardt.
Wie heißt der Baum? Marianne?
Gut ist ein Gedicht, so sagte Gernhardt, wenn es so ist.
Gut gefühlt, gut gefügt, gut gedacht, gut gemacht.
Robert Gernhardt wurde 1937 in Estland geboren. Sein Vater starb als Soldat und als der Krieg vorbei war, zogen Robert, seine Mutter und seine beiden Brüder nach Deutschland. So wuchs Robert Gernhardt in Göttingen auf.
Mit 5 Jahren, das war so noch vor Kriegsende, hatte ich das Lesen erlernt, was meinen Geist schulte. Und wenn ich in der Nachkriegszeit einen Mangel wirklich verspürt habe, dann den an spannenden und unterhaltsamen Büchern.
In seiner Familie spielten Kunst und Bücher eine große Rolle. Robert und seine Brüder wollten Künstler werden. Und seine Mutter, die nicht viel Geld hatte, tat alles, um ihren Söhnen Farbe, Papier und Leinwände zu kaufen. Später wurde für Robert Gernhardt das Schreiben immer wichtiger, auch wenn er immer weiter gemalt und gezeichnet hat. Zusammen mit einer Gruppe von Dichtern, die wie er Sinn für Ernstes und Komisches hatten, ging er auch auf die Bühne. Zum Beispiel mit der Kriegserklärung des Römers Fabius Maximus an Hannibal. Ein großes Ereignis aus der Geschichte.
Herr Hannibal, hiermit erkläre ich Ihnen den Krieg.
Ist was, was du sage?
Ich erkläre Ihnen den Krieg.
Erkläre was?
Den Krieg. Wir machen Krieg.
Nix verstehe.
Zusammen mit seinen Freunden und Kollegen hat Robert Gernhardt gezeigt, dass Komik mehr ist als Comedy, Blödsinn und Quatsch. Seine Texte und Gedichte sind intelligent und kunstvoll gestrickt.
So hört mich an, oh meine Knappen. Ab jetzt sind alle Schimmel Rappen. Und alle Rappen heißen Bären, womit wir schon beim Thema wären. Denn Bären ist ab heut verboten, bei Tag zu mähen und zu schroten, sowie das Schroten und das Mähen bei Nacht, weil sie dann eh nicht sehen. Befehl ist auch, dass sie ab nun nicht das, was ich befehle, tun, denn die Befehle gelten nur von kurz vor 12 bis 1000 Uhr und sollen zu nichts weiter führen, als an den Schlaf der Welt zu rühren. Doch sollte dieser Plan nicht klappen, sind alle Bären wieder Rappen und alle Rappen wieder Schimmel. Das gilt auf Erden wie im Himmel, im Jenseits und in dieser Welt und ganz speziell für Bielefeld. So stellt das Radio etwas leiser. Ich will jetzt schlafen, euer Kaiser.
Was passiert aber, wenn ein Mensch, der solche witzigen Sachen schreibt, todkrank wird? Robert Gernhardt hat es vorgemacht. Im Jahr 2002 erfuhr er, dass er Krebs hatte und keine Heilung möglich war. Aber bis zu seinem Tod am 30. Juni 2006 verlor er seinen Humor niemals.
Ach, noch in der letzten Stunde werde ich verbindlich sein. Klopft der Tod an meine Türe, rufe ich geschwind herein. Woran soll es gehen? Ans Sterben? Hab ich zwar noch nie gemacht, doch wir werden das Kind schon schaukeln. Na, das wäre ja gelacht.
Vor 10 Jahren ist Robert Gernhardt gestorben. Deshalb hat Maria Riederer heute beim Kakadu an diesen großen und sehr, sehr lustigen Dichter erinnert. Das war der Kakadu-Infotag. Morgen ist Medientag. Da kümmern wir uns um Lesestoff für eure Sommerferien. Und es gibt ein Wiederhören mit alten Kumpels. Manny das Mammut und Sid das Faultier, die Helden aus Ice Age, sind mit einem neuen Kinoabenteuer zurück. Die Eiszeit-Tierchen, die haben auch dieses Mal wieder ein klitzekleines Problemchen.
Da ist sie! Die Mutter aller Asteroiden! Rast auf uns zu!
Darf ich mal?
Das ist unser Untergang, Buck!
Keine Panik! Diese Tafel enthält den Schlüssel! Wir gehen zur Absturzstelle, suchen kosmische Hinweise und überlegen, wie wir das verhindern können.
Welcher Blödmann denkt, er könnte einen Asteroid aufhalten?
Ich will ja keine Namen nennen, aber morgen haben wir die Blödmänner hier in der Sendung. Jetzt geht's im Deutschlandradio Kultur gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter und Oliver Schwesig. Ich bin Tim und morgen wieder drin.